über moralische Erdbeben und andere Katastrophen wollte ich reden. Das bleibt natürlich auch unterschwellig immer vorhanden, diese Erdbeben-Rhetorik. Selbst deutscher Boden nämlich kennt seismologische Erschütterungen. Just 33 im Jahr der Erhebung, knapp 10 Tage nach Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, bebt am 8. Februar in Karlsruhe die Erde. Die Bevölkerung stürzt auf die Straße, überall massive Sachschäden. Und an diese gewaltigen Szenarien mag sich Georg Ley im nahen Tübingen erinnert haben, als er seiner Geschichte der Bibliotheken, sie wurde schon erwähnt, im Rückblick einen späten Epilog anfügt und die seinerzeit gefeierte nationale Erhebung knapp in einem Satz resümiert. Ein moralisches Erdbeben war eingetreten. Für seine Generation, auch das haben wir schon gehört, gehört der apologetische Gebrauch von Naturmetaphern zum narrativen Inventar. Orkanartige Stürme, Sintfluten, wilde Strudel und böse Sterne werden zitiert, um zu begründen, dass und warum nach dem 30.01.33 das tradierte, bis dahin geltende soziale Ordnungsgefüge urplötzlich und ohne menschliches Zutun einfach aus den Fugen geraten ist. Es war so ein Zeitzeuge, allerdings erst im Nachhinein sagt es, ein Unglück elementarster Art. Die Verantwortung, sagt er dazu, die Verantwortung hierfür liegt allerdings nicht bei den Bibliothekaren. In den folgenden Generationen sind Reste dieses Narrativs noch daran erkennbar, dass sie in der seismologischen Bewertung der Ereignisse übereinstimmen. Die Intensität der 33 einbrechenden Bewegung, heißt es in den 80ern, habe den bibliothekarischen Alltag einschneidend verändert. Dieser brutale Einschnitt müsse als tiefgreifende Zäsur, ja als Katastrophe elementarster Art begriffen werden. Diese eine eruptive Zäsur betonenden Metaphern sind ja nicht erst die Erfindung einer erschrockenen Nachwelt. Sie haben Vorläufer. Sie gründen auf einem Narrativ, das bereits die Urheber der NS-Bewegung und ihren Zeitzeugnissen explizit anwenden. Und dieses Narrativ heißt Revolution. Als man Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt, ist Goebbels begeistert. Wir sind am Ziel, schreibt er, die deutsche Revolution beginnt. Und bei dieser Revolution geht es nicht nur um den Bruch mit traditionellen Machtstrukturen, sondern, wie er sagt, um eine Umwertung aller Werte, um den Sturz einer Gedankenwelt. Als 3 Monate später im Mai 1933 der Deutsche Buchhandel in Leipzig zusammenkommt, wird er bereits von der revolutionären Goebbels-Springflut erfasst. Goebbels spricht Klartext. Das, was wir wollen, ist mehr als eine Revolte. Unsere historische Aufgabe ist es, den Geist an sich umzustellen. Die wenige Wochen zu Pfingsten tagenden Bibliothekare haben aufmerksam mitgehört. Glatt und flüssig imitieren sie den herrschenden neuen Tonfall, den neuen Wortschatz. Sprechen vom Sieg der nationalen Revolution, von Gleichordnung und Arbeitsfront, rühmen ihre großdeutsche Gesinnung und erklären, wir haben, die kennen das Zitat, wir haben uns nur einzureihen, nicht umzustellen. 33. Nehme man diese Ergebenheitsadresse nicht als Rollenspiel, als Rhetorik, sondern wörtlich, folgte daraus ja, dass die, wie sich nennen, friedfertigen Bibliothekare eines seit jeher revolutionär positionierten VDB im neuen Staat endlich ihre wohlvertraute, lang ersehnte und adäquate Heimat gefunden hätten. Der Anpassungsprozess beginnt zunächst nur verbal. In dieses Narrativ, das jegliche Zäsur dementiert, fügt sich, dass das lärmende Revolutionsgeschrei die Bibliothekswelt anfangs in der Tat nicht tangiert zu haben scheint. Ich ging in die Bibliothek, als wäre dies ein Tag wie alle Tage, schreibt Sebastian Hafner in seinen Erinnerungen. Man war wie in einer Festung. Hier gab es keine Revolution. Mehrfach kommentiert Hafner den damaligen Alltag lakonisch mit dem Satz, und im Übrigen Business as usual. Die Bibliothekare sehen es genauso. In einem Brief aus Leipzig nach England bestätigt Heinrich Uhlendahl Hafners Wahrnehmung. Er schreibt, in Deutschland haben sich die politischen Verhältnisse in den letzten Wochen stark geändert. Jedoch ist das Leben in der Bücherei, der Deutschen Bücherei in Leipzig, im Großen und Ganzen unverändert geblieben, da wir ja mit der Politik wenig oder nichts zu tun haben. Wir atmen mal durch und dann fragen wir. Wenn also zeitgenössische Stimmen den Traditionsbruch negieren, den man dann im Rückblick meint, konstatieren zu können, wenn also in der damaligen Wahrnehmung mit der Zäsur 33 gar kein allgemeiner Aufbruch in eine andere Welt erfolgte und die Bibliothekare damals vertraute Alltagsnormalität registrierten, wo doch gleichzeitig die NS-Akteure eine Revolution feierten. Wenn also eine euphorisch als Zäsur deklarierte Gegenwart gleichwohl nicht als Zäsur, sondern bruchlos erlebt wird und sich erst in der späteren Rückschau historisch zum katastrophalen Umbruch fügt, dann ist ja zu fragen. Und die Frage mit Harald Welzer, ich weiß nicht, wer ihn kennt, dass sein Buch Täter, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, dann fragt man also mit Harald Welzer, wie sich dieses Paradoxon erklären ließe. Wie haben Anfang 33, frage ich, aus ganz normalen, friedfertigen Bibliothekaren, nur wenig später zwar nicht Massenmörder, aber doch in radikalem Rollenwechsel bruchlos nationalsozialisierte Co-Akteure werden können, normativ umformatiert, braun infiltriert. Und jetzt kommt, das kann ich Ihnen nicht ersparen, ein Kapitel Soziologenrhetorik. Die historischen Ereignisse zeigen ihre epochale Bedeutung meist erst im Nachhinein. Für Zeitgenossen dagegen sind sie in der Echtzeit ihres sukzessiven Auftretens nur ein gegenwärtiges Faktum unter vielen anderen. Sie ordnen sich ein in einen Alltag, der als fortlaufende Gegenwart erfahren wird. Geschichte geschieht, sagt Harald Welzer. Wahrgenommen als historisches Ereignis wird sie erst von der Nachwelt. Und was diese Nachwelt dann später erschrocken als moralische Katastrophe bewertet, wird im Ereignisaugenblick oft noch gar nicht als neu und ungewöhnlich erlebt. Radikal Neues wird nämlich zunächst aperzeptiv integriert, und zwar integriert in ein bestehendes, eine erste Basisorientierung garantierendes, sinnmachendes Erfahrungsraster. Damit dieser Prozess der aperzeptiven Integration funktioniert, verfügt der Mensch über eine Orientierungsmatrix, über ein durch Sozialisation erlerntes, teils bewusst, teils unbewusst und instinktiv aktivierbares Sinndispositiv, von den Soziologen Frame, Rahmen genannt. Und ein solcher Frame funktioniert als Bezugssystem, als Deutungs- und als Referenzrahmen. Er produziert unentwegt Sinn und gibt Antwort auf eine erste, sich in jedem Augenblick und in jeder Situation neu stellende Frage. Und die Frage heißt, was geht hier eigentlich vor? Die Antwort fällt dann von Fall zu Fall, von Person zu Person und je nach Disposition unterschiedlich aus. Die Antwort am 30. Januar 1933, fragt man Josef Goebbels, lautet, Sie kennen sie, die deutsche Revolution beginnt. Sebastian Haffner dagegen registriert Business as usual und erst später spricht man von Stürmen und Erdbeben. Wie sich im Bibliothekswesen nach 1933 der Rahmen traditioneller Sinn- und Normstrukturen heimlich, unheimlich verändert und dabei unterschwellig oder offensichtlich eine nationalsozialisierte Transformation erfährt, das lässt sich exemplarisch illustrieren. Und zwar anhand der die jeweilige Situation einrahmenden, der Frame-Elemente, sozusagen dem Ornatus der Situation. Treffen wir im Juni 1933 in Darmstadt auf Adolf Hilsenbeck, den Vorsitzenden des VDB, und fragten ihn, was geht hier eigentlich vor? So fiel die Antwort eindeutig aus. Es ist Bibliothekartag, mein Lieber. Die Situation wäre gerahmt in der Frage, die Bibliothekar im Bilde vertraut sind, im Ort und Zeit der übliche Ablauf mit Begrüßungen, Berichten, Vorträgen, Diskussionen, mit Mitgliederversammlungen und Wahlen und nicht zu vergessen einem Rahmenprogramm. Alles im normalen Rahmen und das Börsenblatt schreibt, es gab keinerlei Sensationen. Oder vielleicht doch? Die Eröffnungsrede, viele wissen das, hält Joachim Kirchner. Der Verein hat ihn zum Keynote-Speaker bestimmt. Was er sagt, wird mit einstimmigem Beifall, Zitat, quittiert. Es ist, was er sagt, der weiteren Rede und Diskussion gar nicht wert. Was ihn den Berufskollegen damals irritiert, ist etwas ganz anderes. Es ist sein inzwischen viel zitierter äußerer Auftritt. Joachim Kirchner betritt, so Georg Ley, im Braunhemd das Podium. Privat wird Ley noch deutlicher. Ereifert habe sich Kirchner in seinen langen Wasserstiefeln und im Braunhemd. Im Braunhemd also, denken wir, so. Der offiziellen Ehrenkleid genannten Parteiuniform der NSDAP, die bis vor Jahresfrist noch unter Uniformverbot fiel. Vorzustellen haben wir uns Kirchner in militärisch geschnittener Uniformjacke, braunem Hemd mit braunem Binder, in braunen Breecheshosen, Schaftstiefeln und der roten Hakenkreuzbinde, Kampfbinde genannt, am linken Arm. Unter seinen zivil bekleideten Bibliothekskollegen erregt das Outfit Aufsehen. Kirchner hat eindeutig gegen die Kleiderordnung verstoßen, die damals noch geltende. Er ist aufgefallen und dabei, wenn Sie so wollen, aus der Rolle und aus dem Rahmen gefallen. Das war Darmstadt. Ein Jahr später treffen sich die Bibliothekare wieder, diesmal nicht im Deutschen Reich, sondern in der zu Kern deutschem Boden umdeklarierten freien Stadt Danzig. Also, korrekt gesagt, de jure im Ausland. Die Bibliothekare überschreiten ihren durch nationalstaatliche Grenzen gesteckten Rahmen. Hier, gut Deutsch, alle weg, ruft zum Schlusswort Adolf Hilsenbeck und fordert die Anwesenden auf. Deutschland und Horst Wesselit. Das Börsenblatt berichtet, begeistert stimmten alle ein. Abermals fragen wir, was geht hier eigentlich vor? Nun, etwa 130 Bibliothekare heben sich von ihren Plätzen, strecken mit flacher Hand den rechten Arm auf Augenhöhe und intonieren die Nationalhymne, bestehend aus einer Vorstrophe, Deutschland, Deutschland, über alles, nur die erste, und den folgenden drei Strophen des Horst Wesselliedes, mit Wiederholung dessen erster Strophe am Schluss. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. Von Sebastian Haffner wissen wir, die ganze Zeremonie dauert gut 3 Minuten. Er selbst hat Nolens Volens mitgemacht, als er sich 33 im obligatorischen Gemeinschaftslager aufhält. Einmal erzählt er, tönt in der Kantine aus dem Radio Hitlers Stimme. Als er Hitler ausgeredet hatte, kam das Schlimmste. Die Musik signalisierte Deutschland über alles und alles hob die Arme. Ein paar mochten gleich mir zögern. Es hatte sich so etwas scheußlich Entwürdigendes. Die meisten aber sangen mit, zackig und dröhnend. Ich bewegte ein wenig die Lippen, markierte Gesang. Aber die Arme hatten alle in der Luft. Jeder die Gestapo des anderen. Wir können durchatmen. Die 3 folgenden Bibliothekartage bewahren den üblichen Rahmen. Erst 38 in Passau heißt es dann, dass Deutschland und Horst Wessellied brausten durch den Saal, Hitlergruß inklusive. Alle singen mit. Eingerahmt von den Farben des Dritten Reichs im festlich geschmückten Redutensaal, ja, da vollzieht sich die abschließende Neu-Um- und Wechselrahmung des Bibliothekartages von einem Fachereignis zu einer Parteizeremonie. Wäre Sebastian Haffner dabei gewesen, er würde sich an sein Gemeinschaftslager erinnern. Ich sagte, ich sang übrigens auch mit. Wir alle sangen. Und darin bestand unsere weltanschauliche Schulung. Indem wir uns auf das Spiel einließen, das da mit uns gespielt wurde, verwandelten wir uns ganz automatisch, wenn nicht in Nazis, so doch in brauchbares Material für die Nazis. Und wir ließen uns darauf ein. Jetzt kommen 3 Kapitel, die lasse ich aus. Man singt nicht nur gemeinsam, man zeigt auch gemeinsam Flagge, man hört gemeinsam Radio. Man hört sich in Danzig Fritz Prinzhorn an, der über Exklusion schreibt oder vielmehr spricht. Wie ist das mit der Zeit? Also es ist noch ein Kapitel und dann der Schluss. Ich mache das Kapitel noch, weil es sozusagen es geht über Bürokratenrhetorik. Von dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums haben wir schon gehört. Es ist ein Ausnahmegesetz. Mit ihm, und jetzt lesen wir mal einen zeitgenössischen Kommentar, mit ihm heißt es in einem zeitgenössischen Rechtskommentar, vor allem in seinem grundlegenden Paragraphen 3, dem sogenannten Arier-Paragraphen, habe man vollkommen neues Recht geschaffen. Dieses neue Recht stehe in bewusstem Gegensatz zu dem bisherigen Recht. Man spricht also Klartext. Unumwunden gibt man des Weiteren zu, von den katastrophalen Folgen werde, Zitat, so mancher Beamte mit seiner Familie schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine solche radikale Exklusion aller nicht-arischen Beamten verlangt vom Leser und Zuhörer Orientierung. Die bekannte Frage, was geht hier eigentlich vor, verlangt eine Antwort und die lautet aus juristischem Munde wie folgt. Das ganze Gesetzeswerk sei eine Notwehrmaßnahme, präzise ein legaler Akt, nicht etwa staatlicher Willkür, sondern eine, Zitat, ohne Gefühl des Hasses und in voller Unparteilichkeit abgesicherte Form. Ja, von was? Ich sage von bürokratischer Herrschaft. Bürokratie, sagt nämlich Max Weber, der Soziologe, ist der reinste Typ der legalen Herrschaft. Sie ist die Herrschaft der formalistischen Unpersönlichkeit. Sine ira et studio, ohne Hass und Leidenschaft, ohne Liebe und Enthusiasmus, unter dem Druck schuldiger Pflichtbegriffe, waltet der ideale Beamte seines Amtes. Für ethische Überlegungen ist in einem solchen explizit bürokratisch gerahmten Bezugssystem kein Platz. Den damaligen Bibliothekaren und nicht nur ihnen eröffnet die bürokratische Rahmung des BBG, des Berufsbeamtengesetzes, die Möglichkeit, die Exklusion ihrer jüdischen Kollegen in ein gewohnt normales Bezugssystem einzufügen. Ein Bezugssystem, das nicht etwa emotionale Qualitäten wie Empathie oder Mitleid verlangt, sondern eben Pflichterfüllung. Ein winziges Beispiel möge dies illustrieren. Als Hugo Andres Krüss an seiner Staatsbibliothek durch die Gesetzgebung letztendlich offenbar 9 wissenschaftliche Bibliothekare verliert, verweist er gegenüber seinem Ministerium auf die, Zitat, auf die empfindlichen durch die Entlassung entstandenen Lücken. Der Vorgang tut also weh. In der Bewertung dieses empfindlichen, mit den schmerzhaft spürbaren Aderlasses, aber bleibt der Beamte emotionslos und bürokratisch nüchtern. Ein andermal schreibt er, durch die Entlassung von 5 jüdischen Bibliotheksräten ist für den Nachwuchs wieder mehr Raum geworden. Dieses kleine Beispiel dokumentiert ein entsolidarisierendes, aber offenbar grundständiges, tief eingewurzeltes Sozialverhalten. Bürokratischer Formalismus begünstigt soziale Ausgrenzung, das gilt ja auch noch heute. Für einen Hugo Andres Krüss reduziert sich die Judenfrage einfach in Raum und damit auf ein optimierbares Büroproblem. Mehr Raum mit psychologischem Gratifikationseffekt obendrauf. Er kriegt mehr Raum für den Nachwuchs. Ich komme zum Schluss. Ein Erdbeben hat nicht stattgefunden, aber eine soziale Revolution, vollzogen nach einer höheren Moral, wie Goebbels sagt. Und erst aus dieser höheren Moral entwickelt sich ja die Weltkriegskatastrophe. Der Weg dorthin führt bruchlos über teils innovative, teils anschlussfähige, osmotisch in das normale Sozialgeschehen integrierte Verschiebungen des alltäglichen Referenzrahmens. Der totale Staat verpasst Kirchner seinem Volk ein Braunhemd, uniformiert die Gesten wie zu grüßen und die Impulse, was zu singen sei, homogenisiert in einem permanenten Fahnenmeer Fest und Alltag und reglementiert schließlich, wann, wo, was im Volksempfänger gemeinsam anzuhören ist oder wann zum 1. Mai aufzumarschieren ist. Und zu allerletzt verbringt das Bibliotheksvolk nicht nur Beruf und Freizeit, sondern auch noch die Nächte gemeinsam. Man kann es im Jenaer Tagebuch nachlesen, aus Luftschutzgründen. Zu registrieren ist ein schleichender subkutan Vergemeinschaftung insinuierender Prozess der Entindividualisierung. Gruppennormen bestimmen fortan den Referenzrahmen. Nur noch einmal Dine Haffner als Zeuge. Ich lernte, dass die Nazi-Revolution die alte Trennung zwischen Politik und Privatleben aufgehoben hatte und dass es unmöglich war, sie einfach als politisches Ereignis zu behandeln. Sie ereignete sich genau ebenso in jedem privaten Leben. Sie wirkte wie ein Giftgas, das durch alle Wände dringt. Das Endergebnis ist die, Harald Welzer, partizipative Diktatur einer exklusiven Volksgemeinschaft. Exklusivität aber funktioniert nur durch Exklusion. Entjudung ist und wird zum Kernstück der offen reklamierten und öffentlich gelebten höheren Moral. Sie ist fortan der bürokratisch korrekt praktizierte Normalfall. In der Konsequenz handelt es sich selbst bei den Tätern in den Einsatzgruppen, so Harald Welzer, deshalb um ganz normale Männer. Sie sehen aus, na wie sehen sie aus? Sie sehen aus, ich zitiere noch einmal Welzer, sie sehen aus wie beflissene Bibliothekare von Stadtteilbüchereien, jene etwas linkischen Doktoren der Philosophie oder Geografie, die für die Besiedlung des Ostraums nicht nur die entsprechenden Planungen bereitstellten, sondern die, wenn sie Lust hatten, auch gerne mal bei einer Judenaktion zusahen oder darum baten, bei Gelegenheit mal mitschießen zu dürfen. Danke.